Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
Hallo und herzlich willkommen. Wir wollen uns in dieser Stunde wieder einmal mit dem Krieg in der Ukraine befassen. Das haben wir im Wortwechsel länger nicht getan. Seit fast 1,5 Jahren richtet dieser Krieg unglaublichen Schaden an. Täglich sterben Menschen, werden verletzt, täglich wird Infrastruktur zerstört, vor allem natürlich in der Ukraine. Die wirtschaftlichen Folgen sind weltweit zu spüren. Im Krieg gegen die Ukraine scheint kein Ende in Sicht und wir fragen, was tun? Darüber diskutieren der Politikwissenschaftler Carlo Massala, der Experte für Sicherheits- und Friedenspolitik Inga Solti und Christian Wolf. Christian Wolf ist evangelischer Theologe, Blogger, Berater für Kirche, Politik und Kultur seit vielen Jahren bei der SPD. Manche Mahner glauben inzwischen, sowas wie Ermüdungserscheinungen in Teilen von Medien und Öffentlichkeit wahrzunehmen, was den Krieg gegen die Ukraine angeht. Nehmen Sie das auch so wahr?
Ja, das nehme ich auch so wahr. Auch ganz persönlich nehme ich das wahr. Ich höre das auch von ganz vielen Menschen, mit denen ich spreche, dass sie sagen, ach, das habe ich irgendwo in den Hintergrund gedrängt. Das ist ja auch durchaus nachvollziehbar. Und ich bin mir relativ sicher, wenn ich jetzt mit ein paar anderen heute zu einer Demonstration aufrufen würde, einer Friedensdemonstration für die Ukraine, würden wahrscheinlich höchstens 100 Menschen daran teilnehmen und sich auf dem Nikolaikirchhof oder auf dem Marktplatz versammeln.
Und ja. Ist das ein Problem aus Ihrer Sicht, diese
Ermüdung? Ich finde, das ist natürlich ein Problem, weil damit etwas, was unser Leben bestimmt, aus dem Fokus gerät und natürlich auch aus der öffentlichen Diskussion gerät und wir nicht genau abschätzen können, was das eigentlich für langfristige Folgen hat. Ich halte das für höchst problematisch, weil es ja in diesem Krieg nicht um eine Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine geht, sondern in diesem Krieg geht es ja auch und vor allem, so sehe ich das, um eine ganz massive Auseinandersetzung weltweit zwischen Autokratismus mit imperialem Anspruch und freiheitlicher Demokratie.
Inga Solti ist Referent für Friedens- und Sicherheitspolitik am Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die der Partei Die Linke nahesteht. Gerade hat der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makejew, nochmal wiederholt den Satz, den wir schon ein paar Mal gehört haben. Der Frieden in der Ukraine muss erkämpft werden. Hat er recht?
Die Frage ist, was das bedeutet und ob das Ziel eines Waffenstillstands dann gefolgt von Friedensverhandlungen auf militärischem Wege herbeigeführt werden kann. Und ich glaube auch die Tatsache, dass immer weniger über den Ukraine-Krieg geredet und berichtet wird, auch mit der Enttäuschung über den Misserfolg der Sommeroffensive der Ukraine zu tun hat.
Aber grundsätzlich zurückweisen würden Sie diese Einschätzung, dass es ohne Waffen, ohne auch ein Gewinnen der Ukrainer nicht geht?
Wenn die Definition eines Sieges diese ist, dass die Ukraine in der territorialen Einheit von vor dem 24. Februar oder sogar von vor 2014 wiederhergestellt wird, dass das unrealistisch ist, dieses Ziel auf militärischem Weg herbeizuführen.
Carlo Massala hat eine Professur für internationale Politik an der Fakultät für Staats- und Sozialwissenschaften der Universität der Bundeswehr mit Sitz in München. Wenn wir dieses Ziel vor Augen hätten, dass die Souveränität der Ukraine in all ihren Gebieten wiederhergestellt werden sollte, wie sie vor 2014 gewesen ist, also inklusive Krim heißt das, brauchen wir dann noch mehr Waffen in der Ukraine vom Westen geschickt?
Die Frage lässt sich so nicht beantworten, weil Waffen alleine entscheiden natürlich nicht über den militärischen Verlauf. Also diese Waffen müssen auch entsprechend gut eingebunden werden in taktisch-operative Bewegungen. Von daher, ja, die Ukraine braucht Waffen. Das sehen wir jetzt bei dieser Gegenoffensive. Sie braucht Luftverteidigung im Nahbereich, sie braucht Drohnen, sie braucht Marschflugkörper. Aber letzten Endes muss man sagen, die Frage von Waffen alleine ist nicht entscheidend für den Kriegsverlauf. Das ist die Frage sozusagen, wie verhält man sich taktisch-operativ? Und das ist natürlich auch eine Frage, wie verhält sich dann der Gegner, in diesem Falle Russland, taktisch-operativ? Aber letzten Endes ist es so, ohne Waffen kann sich die Ukraine nicht verteidigen.
Die Deutschen haben für viele Milliarden Waffen versprochen. 7,5 Milliarden Militärhilfe stehen damit an zweiter Stelle nach den USA. Gut, die Waffenhilfe ist ein Vielfaches, aber immerhin. Es ist aber natürlich noch mit dem Versprechen nicht getan. Denn wie wir auch heute wieder hören konnten in den Nachrichten bei uns, die Welt hat es aufgetan, dass zwischen den Versprechungen und der Realität der Lieferungen teilweise enorme Lücken sind. Also müssen die Deutschen de facto mehr tun, nicht nur reden, sondern tun?
Natürlich muss Deutschland mehr tun, aber eben vor allen Dingen auf dem nicht-militärischen Bereich. Heute Morgen kam ja im Deutschlandfunk ein längeres Interview mit einer Korrespondentin, wo es hauptsächlich um die Unterstützung beim Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur in der Ukraine ging. Und das halte ich auch für ganz entscheidend, dass durch den schnellen Wiederaufbau der Zerstörungen und die Wiederherstellung notwendiger Infrastrukturen der zivile Widerstand in der Ukraine gestärkt wird und auch die Menschen weiter ermutigt werden, der Aggression Russlands zu widerstehen, und zwar weit über das Militärische hinausgehend. Und das ist etwas, was auch in der Diskussion viel zu kurz kommt. Wir reden ständig über Waffenlieferungen, reden aber ganz wenig über den ja auch vorhandenen und notwendigen zivilen Widerstand in der Bevölkerung in der Ukraine, ohne den die Russen sicherlich sehr viel, in Anführungszeichen, erfolgreicher gewesen wären in ihrem Aggressionskrieg.
Also wir werden auch über Friedensbemühungen und Ähnliches diskutieren, aber wir müssen, denke ich, trotzdem noch einen Moment bei der Frage militärische Hilfe bleiben. Herr Massala, bisherige militärische Aufrüstung der Ukraine hat jetzt nicht dazu geführt, dass Russland seine Angriffe gestoppt hat, ganz im Gegenteil. Werden zukünftige Waffenlieferungen das leisten können, also Russland zu stoppen, wenn es denn nur die richtigen Waffen sind und rechtzeitig ankommen und in der angemessen großen Zahl?
Nochmal, es gibt nicht die richtigen Waffen. Es kommt darauf an, wie sie eingesetzt werden. Ich finde das einen wichtigen Punkt, weil die Diskussion, die wir in Deutschland führen, auch teilweise in Europa führen, die suggeriert immer, dass es, ich benutze den Begriff jetzt wirklich mal sehr bewusst, so Wunderwaffen gibt. Also die muss man nur liefern und dann dreht sich alles sofort. Und das ist natürlich unsinnig. Also Waffen sind wichtig, aber Waffen sozusagen wirken dann, wenn sie vernünftig und richtig eingesetzt werden, taktisch operativ. Und das ist natürlich eine Aufgabe der Ausbildung und das ist eine Aufgabe der ukrainischen Streitkräfte. Zwei Punkte. Das eine ist, und das hat was natürlich mit unserer Erwartungshaltung zu tun. Also unsere Erwartungshaltung in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Staaten oder in den USA, vor allen Dingen der Gesellschaft. Man hat erwartet, und zwar völlig unrealistisch, dass diese Sommeroffensive der Ukraine durchschlagende Erfolge sofort erzielen wird. Und das war von vornherein unrealistisch, wenn man sich angeschaut hat, was Russland in den letzten 4-5 Monaten da an Verteidigungslinien und an Minenfeldern aufgebaut hat, war das von vornherein unrealistisch. Diese Sommeroffensive, sie verläuft sehr langsam. Man kann nicht sagen, dass sie gescheitert ist, aber das Risiko des Scheiterns besteht. Man braucht also einen längeren strategischen Atem. Was zentral ist, ist es nicht, Russland zu stoppen, sondern Russlands Kalkül umzudrehen. Solange die Russische Föderation glaubt, und da sind wir noch, dass sie von einem weiteren Vorgehen im Militärischen mehr gewinnen kann, als sie verlieren kann, solange wird Russland keinen Anreiz haben, sich an den Verhandlungstisch zu begeben. Ich teile das, was Herr Solti gesagt hat. Also die Vorstellung, dass man Russland militärisch aus der Ukraine vertreiben kann, ist völlig unrealistisch. Also es ist die Aufgabe dieser Sommeroffensive, wenn sie denn erfolgreich sein sollte, genau an diesem Kalkül anzusetzen und es möglicherweise ins Gegenteil zu verkehren, dass Russland befürchten muss, von einer Fortsetzung der Angriffe mehr zu verlieren, als es zu gewinnen hat. Und dann ist ein guter Zeitpunkt für Verhandlungen. Da sind wir aber noch nicht.
Darf ich Ihnen in einem widersprechen, dass in der Bevölkerung erwartet worden ist, dass diese Sommeroffensive erfolgreich sein wird?
Ich glaube, in unserer,
das glaube ich nicht. Also da habe ich einen ganz anderen Eindruck. Und das ist zwar eine mediale Erwartung gewesen, aber nicht in der Bevölkerung. Da wird das sehr viel realistischer gesehen.
Dann in die mediale Erwartung. Also es herrschte halt so vor, dass das Gleiche sein würde wie im September, als es den Ukrainern gelang, sozusagen, ich glaube, 50 bis 70 Kilometer tief in die russische Front einzubrechen und russische Truppen im Osten ganz einfach panikartig die Front verlassen haben. Das ist irgendwie so diese mediale Vorstellung gewesen, wie diese Sommeroffensive
verläuft. Ja, das ist medial so gesagt
worden. Die von vornherein unrealistisch war, wenn man sich angeschaut hat, was halt in den 4-5 Monaten vorher da passiert ist.
Also was den Realismus anbelangt, so ist es ja schon so, dass also sehr viele auch der bekannten Militärexperten von einem Ende des Krieges möglicherweise auf militärischem Wege bis Ende des Jahres ausgingen. Genau. Und dass sie jetzt in sozusagen die Lage geraten, mit dem Wachsen des Unterholzes, das war ja die Meldung des britischen Geheimdienstes, sich zu erklären, warum es eben jetzt diesen langsamen Stellungskrieg und Abnutzungskrieg geraten ist. Und das müssen wir uns klar machen, was da langsam passiert, heißt jeden Tag bis zu 1000 Toten auf beiden Seiten. Erst waren es mehr auf der russischen Seite, weil es natürlich leichter ist, Gebiete zu verteidigen, Stellung zu verteidigen, als einen Offensivkrieg zu führen. Jetzt ist der Blutzoll auf der ukrainischen Seite zu verzeichnen und dieses Blutvergießen muss natürlich enden. Ich finde es gut, wenn man an dem Punkt ankommt, der jetzt in der amerikanischen Diskussion anerkannt ist, dass es ein unwinnable war ist, wie es in Foreign Affairs geheißen hat.
Also nicht zu gewinnen ein für keine Seite.
Ein für keine Seite zu gewinnender Krieg. Dann kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass es die Waffensysteme sind oder das militärische Training, die taktische operative Seite. Man kann aber eben auch zu dem Schluss kommen, wie Mark A. Milley, der oberste Militär in den USA, dass es eben nicht gewonnen werden kann und dass der Krieg eben durch Verhandlungen.
Das war aber seine Einschätzung vom Sommer. Das muss man jetzt fairerweise sagen. Das war die Einschätzung vom Sommer letzten Jahres, die er dann wiederum korrigiert hat.
All das unterstreicht für mich, dass so diese propagandistische Parole, man könne Frieden nur mit Waffen herstellen und deswegen die Parole Frieden schaffen ohne Waffen irgendetwas aus dem Wolkenkuckucksheim ist. All das, was jetzt passiert, zeigt eigentlich, dass man mit Waffen keinen Frieden herstellen kann.
Da würde ich jetzt erstmal massiv widersprechen. Ohne die Waffenlieferungen würde die Ukraine heute nicht mehr existieren. Also das wäre dann ein, um Kant zu zitieren,
aber ich meine,
ein Friedhofsfrieden.
Die Waffen werden ja früher eingesetzt. Die Russen setzen ja auch Waffen ein. Und da geht es ja schon los. Ja? Mit Waffen, mit kriegerischen Mitteln kann ich Auseinandersetzungen führen, aber keinen Frieden schaffen.
Das behauptet doch keiner. Mit Waffen schaffen sie sozusagen eine militärische Situation, die
so
Voraussetzung ist, um Friedensverhandlungen zu führen.
Nein,
aber
eben
das
nicht.
Natürlich, klar. Die Frage der Friedensverhandlungen und die Frage sozusagen letzten Endes, jetzt sagen wir mal, mit der gegenwärtigen Frontlinie, wie viel Territorium wird der russischen Föderation dauerhaft anheimfallen? Oder wo wird die Kontaktlinie verlaufen, wo auf der einen Seite dann die russische Armee steht und auf der anderen Seite die ukrainische Armee? Das ist eine Frage, wie sich territoriale Gewinne ausspielen im militärischen Verlauf.
Worauf ich hinaus will, ist, dass wir, wenn wir zu Lösungen kommen wollen, unbedingt die rein militärische Basis der Diskussion verlassen müssen. Das geht aber nur dann, wenn ich als Voraussetzung nehme, mit militärischer Gewalt kann ich bestimmte Situationen herstellen, aber ich kann keinen Frieden damit schaffen, vor allen Dingen nicht zwischen inzwischen verfeindeten Nationen oder Bevölkerungsgruppen. Deswegen reden wir ja auch so wenig über nicht militärische Elemente in der Konfliktlösung.
Wir werden darüber reden, aber ich muss noch ganz kurz zitieren, was von ukrainischer Seite zu diesem Punkt in der Diskussion kommt. Die sagen nämlich ganz klar, einer der Gründe, warum die Gegenoffensive nicht nur sehr verlustreich, wir haben darauf hingewiesen, sondern auch so zäh verläuft, liegt unter anderem daran, dass man nicht die ausreichende Anzahl und nicht die richtigen Waffen hat. Also um Minen beispielsweise zu räumen. Immer wieder wird gefordert, auch jetzt zuletzt wieder vom Vize-Außenminister Melnyk, der uns noch bekannt ist als langjähriger Botschafter der Ukraine in Deutschland, wo gesagt wurde, sie brauchen Tornado-Kampfjets. Worauf warten sie noch, tweetet er. Bei uns gibt es kein Sommerloch, da ist die Hölle los. Dann gibt es die Forderung, die die Amerikaner nachgekommen sind, Streubomben zu liefern, um den Minenfeldern etwas entgegensetzen zu können und zu verhindern, dass die russische Seite sich eingräbt, buchstäblich. Also aus ukrainischer Sicht ist diese Frage schon entschieden. Wir haben nicht genug Waffen und es sind noch immer nicht die richtigen, die wir brauchen.
Ja, aber das ist ja zunächst mal nachvollziehbar für mich, dass das eine. Das andere ist, dass dieses zu einer weiteren Eskalation des Krieges führt und vor allen Dingen auch zu einer Ausweitung des Krieges. Das ist ja nun die letzte Entwicklung mit unabsehbaren Folgen. Wie stark wird russisches Territorium in die Kriegsführung mit einbezogen? Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, wie nah geht es an die zum Beispiel rumänische und polnische Grenze heran, was die Russen an Kriegsführung betreiben?
Also Marschflugkörper, Herr Solti, das würde bedeuten, dass die Ukrainer in der Lage wären, tief hinter die russischen Linien anzugreifen, 500 Kilometer Reichweite. Sie sind klein, also schwer zu entdecken durch Abwehr. Sie sind bodennah, auch deshalb schwer zu entdecken und sehr präzise. Und die Deutschen, nicht nur die Deutschen, aber auch und gerade die Deutschen zögern, solche Waffen zu liefern, weil sie genau das befürchten, was Herr Wolf auch eben angesprochen hat, nämlich, dass sich der Krieg räumlich ausweiten könnte.
Also was Marschflugkörper anbelangt, ist das Zögern ja eher ein Zögern von Pistorius und von der SPD. Also die Grünen, die FDP und die CDU haben sich ja dafür ausgesprochen. Das von Herrn Wolf angesprochene Eskalationspotenzial ist ja real. Also es gibt eine immer stärkere aktive Kriegsbeteiligung. Der Krieg hat den Charakter eines Stellvertreterkriegs zwischen der NATO und Russland angenommen. Er hatte es womöglich auch schon im Vorfeld der geopolitischen Auseinandersetzungen zwischen den USA, der EU und Russland über die Ukraine. Von daher, das Zögern ist, glaube ich, richtig in diesem Fall, weil wir ja nicht mal über ein Eskalationspotenzial, sondern über eine Eskalationsrealität sprechen. Russland hat diesen Krieg schon eskaliert, also durch beispielsweise die Zerstörung von Energie- und Wasserinfrastruktur. Es geht aber, glaube ich, um mehr als was sind die richtigen Waffen oder geht es um das richtige Training, weil mich überzeugt es nicht, weil egal welche Waffen man letztlich liefert, der Ukraine die Menschen ausgehend, die diese Waffen bedienen können. Also wir reden einfach von der unglaublichen numerischen Überlegenheit der russischen Armee. Und wenn man nicht glaubt, dass die russischen Streitkräfte komplett zusammenbrechen, dann hapert dieses Argument dort.
Herr Massala, es ist ja in der Tat so, dass die Grünen da ein etwas anderes Denken haben als aus den Reihen der SPD in diesen Tagen zu dem Stichwort Marschflugkörper gesagt wird. Zum Beispiel Agnieszka Brugger, grüne Fraktionsvorsitzende im Bundestag und Verteidigungsexpertin, hat beklagt, dass Deutschland noch immer nicht die volle Unterstützung leiste, sondern halbherzige Unterstützung leiste. Und diejenigen, die ihr da zustimmen würden, führen an, die lange Diskussion kostet Menschenleben. Am Ende werden erst die Haubitzen, dann die Panzer, dann die Kampfjets und jetzt vielleicht die Marschflugkörper ja doch geliefert. Und die Wochen oder Monate, die darüber vergehen, bedeuten Menschen sterben.
Das ist in der Tat eine Argumentation, der ich völlig vollumfänglich zustimmen kann. Aus der Sicht der Bundesregierung, also wie Herr Solti sagt, des SPD-geführten Teils der Bundesregierung, ist es so, dass man die Frage der Taurus-Marschflugkörper wohl wieder bindet an die Frage der Lieferung von Attack-MS, das heißt der Marschflugkörper der Amerikaner. Das spiegelt sich so ein bisschen wieder wie die Panzerdiskussion, die wir vor einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr geführt haben.
Aber die Briten liefern doch schon Marschflugkörper.
Genau, das ist jetzt der andere Punkt. Deswegen ist halt auch sozusagen die Frage mit der Eskalation eigentlich hinfällig, weil die Briten liefern Marschflugkörper Storm Shadow, die Franzosen liefern Marschflugkörper Scalp. Die Ukrainer haben beide nicht auf russischem Territorium eingesetzt. Sie haben sich gegenüber den Franzosen sogar schriftlich dazu verpflichtet. Und wir wissen, dass bei der Frage von Storm Shadow, und zwar beim Einsatz auf der Krim am 19. Juli und am 21. Juli, das in enger Absprache mit den Briten erfolgte. Also die Briten haben im Prinzip den Einsatz freigegeben. Von daher ist die Annahme, wenn die Ukrainer jetzt Taurus hätten, dann würden sie, keine Ahnung, diese Taurus so einsetzen, dass die auf russischem Gebiet landen. Das ist natürlich theoretisch möglich, aber praktisch hat es sich gezeigt, dass die Ukrainer sich an Vereinbarungen halten. Die Drohnenangriffe, die nach Moskau oder jetzt auch gestern Abend gegen den Marinestützpunkt liefen, die werden alle mit ukrainischen Drohnen gemacht. Sie setzen keine westlichen Waffen ein, um auf russischem Territorium zu operieren. Deswegen finde ich dieses Eskalationsargument, finde ich, hinfällig.
Und ja, auch, aber der Krieg eskaliert trotzdem.
Ja, aber der Krieg eskaliert in keinster Weise, weil all das, was wir sehen, sehen wir seit Beginn des Krieges. Wir sehen den Einsatz von sozusagen Marschflugkörpern auf der russischen Seite, von ballistischen Raketen auf der russischen Seite gegen zivile Ziele. Wir haben ganz am Anfang des Krieges auch sozusagen den Einsatz gegen Getreidesilos gesehen, gegen Zivilisten. Das heißt, Russland macht das, was es seit dem 24. Februar macht. Es eskaliert in dem Sinne auf allen Ebenen, aber es eskaliert nicht weiter. Also es ist nicht so, dass die Logik, die sozusagen hinter ihrer Annahme steht, man liefert bestimmte Waffen und die Russen legen einen drauf in dem, was sie machen, das lässt sich militärisch nicht nachweisen.
Das meine ich auch gar nicht. Ich meine das auch gar nicht auf die Ukraine bezogen mit der Eskalation, sondern der Krieg an sich eskaliert weiter. Und das ist das Katastrophale. Denn das bedeutet ja für uns hier unvorstellbares Leid und Elend und Tod und Traumatisierung und was weiß ich nicht alles. Zerstörung des inneren und äußeren Menschen.
Ich denke auch, dass es stimmt und dass wir darüber reden müssen, dass im Moment so unglaublich viele Menschen sterben für ein paar Quadratkilometer völlig zerstörten Landes. Aber Herr Marsalla, Sie sagen ja, die ukrainische Regierung hält sich an letztlich Regeln. Ich weiß nicht genau, ob es Teil der westlichen Regeln für die Waffenlieferung sein sollte, dass Kölner Neonazis auf russischem Territorium mit westlichen oder mit NATO-Waffen operieren. Und ich glaube nämlich nicht, dass Sie bestreiten würden, dass das nicht ohne die Zustimmung der ukrainischen Regierung stattgefunden haben kann.
Sie meinen die Humvees, die eingesetzt worden sind, die Transportfahrzeuge. Genau. Ja, das waren keine Waffen. Also
Militärgerät. Also das ist ja sozusagen darum geht es.
Es war ein Humvee, es war sozusagen ein gepanzertes Fahrzeug. Ja, das war sicherlich nicht besonders clever, gebe ich zu. Das war nicht klug. Aber worüber ich gesprochen habe, ist diese ganze Befürchtung halt mit den Marschflugkörpern. Wir hatten die gleiche Diskussion übrigens auch mit den Leopardpanzern und den Challengern, dass dann plötzlich sozusagen Leopardpanzer und Challenger auf russischem Territorium eingesetzt werden. Und all das ist bislang nicht erfolgt.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat es als, ich zitiere, unvermeidlichen, natürlichen und absolut fairen Prozess bezeichnet, wenn der Krieg jetzt auch durch Drohnenangriffe oder eben doch durch Marschflugkörper in Russland ankommt. Wenn der Krieg wahrnehmbarer wird, physisch spürbar wird in Russland, erhöht das möglicherweise die Bereitschaft, sich an den Verhandlungstisch zu setzen in Russland?
Ich glaube, da gibt es keinen direkten Zusammenhang, aber was man sieht, ist, dass die Drohnenangriffe, die vorgestern, glaube ich, stattgefunden haben, und das ist natürlich jetzt nur so eine anekdotische Evidenz, weil wir da nur 3 oder 4 Schnipsel haben, jetzt bei der Bevölkerung in Moskau zumindest dazu führt, dass dieser Krieg nicht mehr ein Fernsehkrieg ist. Wir haben Berichte, dass Rekrutierungsbüros der russischen Streitkräfte von Russen angegriffen werden mit Molotow-Cocktails und in Brand gesetzt werden. Das will ich jetzt alles nicht zu stark gewichten, aber es zeigt, dass natürlich ist es wichtig, dass dieser Krieg in Russland ankommt, damit die russische Bevölkerung, die von diesem Krieg bislang verschont wurde, nämlich die ethnisch russische Bevölkerung, also der Großteil der Menschen, die seitens Russlands an der Front stirbt, sind die ethnischen Minderheiten. Dass die ethnische russische Bevölkerung realisiert, dass dieser Krieg ein realer Krieg ist und nicht nur etwas, was sie im Fernsehen miterleben. Und das ist, glaube ich, schon als psychologische Wirkung durchaus nicht zu unterschätzen.
Aber das ist ja in der russischen Bevölkerung bekannt. Das war ja eigentlich schon auch zu Beginn des Krieges bekannt. Das haben ja zumindest russische Oppositionelle genauso geschildert. Also es ist ja richtig, auch wenn Sie sagen, das sind die Minderheiten, die dort verheizt werden. Allerdings gilt sicherlich auch für die ukrainische Seite, dass tendenziell das nicht die Oligarchenkinder sind, sondern auch eher die, die sich diesem Krieg nicht entziehen konnten. Von daher würde ich auch gerne trennen zwischen der ukrainischen Seite oder nicht von der ukrainischen Seite sprechen, sondern von der ukrainischen Regierung und auch darauf achten, wie eigentlich die Stimmung, die Befürwortung zu einer Fortsetzung dieses Abnutzungs- und Stellungskriegs in der Ukraine ist. Weil das wissen wir ja auch aus der Geschichte, dass die Befürwortung von Kriegen zu Beginn eines Krieges immer groß ist, eine vaterländisch-patriotische Stimmung, aber dass dem Krieg eingelagert ist eine Dialektik, die auch dazu führt, dass es die Kriegsmüdigkeit eintritt, die Frau Annalena Baerbock ja so befürchtet hat zu Beginn des Krieges.
Also wenn da jetzt Drohnen in Moskau eingeschlagen haben, mutmaßlich ukrainische, dann hat das eher, sagen Sie hier in dieser Runde, eine psychologische Wirkung, richtet nicht wirklich Schaden an, wird niemand bremsen per se, diesen Krieg zu führen.
Vielleicht einschränkend eine Sache sagen, die Ukraine muss natürlich aufpassen, dass sie bei ihren Angriffen auf russischem Territorium auch wirklich nur militärisch relevante Ziele angreift. In dem Moment, wo sie zivile Ziele angreift, begeht sie Kriegsverbrechen. Und das wird natürlich auch eine Auswirkung haben, sozusagen auf die Unterstützung der Ukraine seitens westlicher Staaten, wenn das systematisch passiert.
Also sie müssen sauber bleiben?
Ja, sie müssen sauber bleiben.
Das soll im Krieg möglich sein, sauber zu bleiben.
Das halte ich auch für fraglich.
Es gibt Begriffe, die haben mit Krieg nichts zu tun. Dazu gehört
also bisher hat die Ukraine bisher hat die Ukraine militärisch relevante Einrichtungen angegriffen. Wir können jetzt gerne viel diskutieren, ob das jetzt ein generelles philosophisches Momentum ist, im Krieg sauber zu bleiben. Aber bisher hat die Ukraine militärisch relevante Ziele in Russland angegriffen. Wenn sie anfängt, zivile Ziele anzugreifen und diese Drohnen, die sie da sendet, sind gesteuerte Drohnen. Das heißt, die haben das Potenzial, präzise zu treffen und das haben sie bisher gezeigt. Wenn diese Drohnen zivile Ziele angreifen und damit eine Intention dahinter steht, zivile Ziele anzugreifen, begeht die Ukraine Kriegsverbrechen.
Ja, da stimme ich Ihnen zu.
Da muss sie extrem aufpassen.
Also auch bei der Zerstörung der Brücke auf die Krim sind natürlich auch Zivilisten ums Leben gekommen. Das muss man ja zumindest einräumen.
Ja, aber jetzt gilt das Verhältnis, völkerrechtliche Verhältnismäßigkeitsprinzip. Sie haben das um 3 Uhr morgens gemacht, um genau das zu minimieren. Sie hätten es auch tagsüber angreifen können, wenn da voller Verkehr ist. Sie haben um 3 Uhr morgens angegriffen, um genau die zivilen Opfer zu minimieren. Was ist diese Brücke? Sie ist ein teilweise militärisch genutztes Objekt und von daher ein legitimes Ziel. Also man muss da schon sehr sauber bleiben und nicht jetzt irgendwie anfangen, so Bits and Pieces zu nehmen, um irgendeine Kausalität zu konstruieren, die nicht existiert.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutieren über den Ukraine-Krieg und die Frage, was geschehen muss, damit ein Ende möglich erscheint. Mehr Waffen oder mehr nachdrückliche Friedensbemühungen? Es diskutieren darüber der Politikwissenschaftler von der Bundeswehrhochschule Carlo Massala, den Sie zuletzt hörten, der Experte für Sicherheits- und Friedenspolitik bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung Inga Solti und der Theologe Christian Wolf. Ich möchte nochmal zu dem Punkt zurückkommen und nachhaken. Wir haben, glaube ich, gemeinsam festgestellt, dass die Unterstützung von Deutschland, die militärische Unterstützung, die tätige, geleistete, nicht nur die angekündigte, für die Ukraine nach wie vor halbherzig ist. Die Frage ist, ob das nicht auch gut so ist, dass sie zumindest mal zögerlich ist. Denn dieses Moment, wir sprachen es an, diese Sorge vor der Eskalation und der Ausweitung des Krieges, berechtigterweise liegt die auf dem Tisch. Und dass der Westen mit angezogener Handbremse sozusagen fährt, ist ja nicht zuletzt dem geschuldet.
Wir alle mussten lernen, wie es ist, einen angegriffenen Staat zu unterstützen, militärisch, der von einem Staat mit Nuklearwaffen angegriffen wird, der seit dem zweiten Tag oder dem dritten Tag dieses Krieges auch mit dem Einsatz dieser Nuklearwaffen droht. Ich glaube von daher, dieses auf Sicht fahren, dieses zögerlich sein, hat schon seine Berechtigung gehabt. Dabei sind Fehler gemacht worden. Also wenn man sich diese ganze Panzerdiskussion anschaut und im Verlaufe der Panzerdiskussion, ich habe heute 2 Bilder gesehen, wie die Frontlinie aussah, als wir über Panzer angefangen haben zu diskutieren und wie sie dann aussah, als Panzer geliefert worden sind. In den Monaten hat Russland sozusagen da Verteidigungsstellungen noch und nöcher aufgebaut. Aber ich glaube, das Prinzip, dass man erstmal Russland nuklear lesen lernen musste, hat zu dieser Zögerlichkeit geführt und war auch sicherlich nicht unberechtigt.
Ich finde es grundsätzlich notwendig, ja geradezu zwingend für eine demokratische Gesellschaft, dass wir äußerst zurückhaltend sind, wenn es um Kriegsbeteiligung geht. Das halte ich für eine Grundvoraussetzung einer Politik in der freiheitlichen Demokratie. Auch dann, wenn, wie jetzt hier in diesem Fall, es völlig klar ist, wer der Aggressor in diesem Krieg ist, nämlich Russland, und dass die Ukraine sich verteidigen muss. Denn alles andere führt zu einer Kriegsgewöhnung. Die ist kreuzgefährlich, weit über diesen Ukraine-Krieg hinausgehend. Krieg muss das absolut Unnormale, Abscheuliche, eigentlich Unmögliche bleiben, ja auch in der politischen Diskussion. Und deswegen fand ich es ziemlich daneben, dass es mal eine hart aber fair Sendung gab mit dem Thema, muss Deutschland Krieg können? Nein, möglichst nicht. Es soll nicht Krieg können, sondern es soll können, Krieg zu verhindern und alles zu tun, damit die Konflikte und die Interessenskonflikte, die es immer geben wird, möglichst nicht militärisch ausgetragen werden. Und das zeigt auch dieser Ukraine-Krieg, wie notwendig ein solcher Ansatz ist. Und deswegen bin ich froh und dankbar, dass es Zögerlichkeiten in der deutschen Politik, gerade auch im Ukraine-Krieg, gegeben hat.
Natürlich könnte man da jetzt die Frage anknüpfen an das, was Sie sagen, Herr Wolf. Hat es denn was genützt, dass die Deutschen ja tatsächlich versucht haben, im Vorfeld diesen Krieg zu verhindern, dass man ihnen nachgerade und mit einigem Recht vorwerfen konnte, dass sie sozusagen auf dem russischen Auge blind waren, weil sie nicht diese Kriegsgefahr in dem Maße gesehen haben und weil sie immer noch geglaubt haben, man könnte mit wirtschaftlichen Verbindungen und mit guten Kontakten auf der persönlichen Ebene miteinander reden, das verhindern.
Ich beurteile das nicht aus den letzten Wochen heraus, sondern aus den vergangenen 30 Jahren. Ja, wir haben keine stringente europäische Friedenspolitik nach 1990 gemacht. Und das Ergebnis ist dieser Krieg.
Was wäre denn eine stringente europäische Friedenspolitik gewesen, Ihrer Meinung nach?
Die wäre gewesen, dass man sehr viel frühzeitiger sich darauf eingestellt hat, dass es einen militanten Nationalismus in Russland gibt, der aufgekommen ist, und dass man Friedenspolitik nicht reduziert hat auf Gaslieferungen aus Russland und deren Ermöglichung. Und ich möchte daran erinnern, dass nach der Friedlichen Revolution 1989-90 in Deutschland und in Osteuropa die Antwort war, der erste Golfkrieg, den ich so interpretiere, euch Europäern treiben wir jetzt aus, ja, dass wesentliche Veränderungen auf dieser Welt erzeugt werden können durch gewaltminimierende Strategien.
Mich überzeugt auch das Argument nicht, dass jetzt Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten den Gang nach Canossa gehen müssen für den Glauben, dass es einen Wandel durch Handel geben könne oder dass man entspannungspolitisch orientiert sein muss, weil ich da Herr Wolf zustimme, dass in den letzten 30 Jahren ja nicht Entspannungspolitik die dominante Linie gewesen ist, sondern tatsächlich eine Konfrontationspolitik und dass eben auch Fehler gemacht worden sind auf westlicher Seite. Und dazu gehört eben auch das Reißen an der Ukraine, auch der Versuch der NATO unter George W. Bush damals gegen den Mehrheitswillen der ukrainischen Bevölkerung und gegen die damals geltende ukrainische Verfassung, die Ukraine in das NATO-Bündnis zu ziehen, um den Streit um die Bindung eurasische oder eben EU-Assoziierung gar nicht erst zu sprechen, die im Vorfeld von 2014.
Wenn wir bei der NATO sind, war es ein Fehler in Litauen beim NATO-Gipfel in Vilnius, kein konkretes Datum für einen möglichen NATO-Beitritt der Ukraine zu geben? Mir ist bekannt, dass in den Statuten der NATO steht, offene Grenzkonflikte oder überhaupt offene Konflikte sind ein Ausschlusskriterium für einen Beitritt. Auf der anderen Seite, die Botschaft, die davon ausging, von dieser Entscheidung, es offen zu lassen, wann der Punkt für eine Mitgliedschaft kommt, an Moskau, könnte verstanden werden als, lass diesen Krieg bloß nicht zu Ende gehen, weil dann passiert genau das, wovor ihr Sorge hattet, nämlich dann ist die Ukraine in 0,0 Teil der NATO.
Also aus meiner Sicht war es ein Fehler, weil der Fehler in Vilnius ist der, dass der Satz, der dort drin steht, lautet, also jetzt sinngemäß, die Ukraine wird Mitglied der NATO, wenn alle Bedingungen erfüllt sind. Und damit orientiert sich die NATO, ohne es zu sagen, an ihrer Erweiterungsstudie von 1997, die eigentlich die Blaupause für eine NATO-Mitgliedschaft aller ist. Und dazu gehören neben, ich sage jetzt mal, militärischen Reformen, dazu gehören aber auch politische Reformen, ökonomische Reformen etc. pp. Das ist ein langer Prozess. Und diesen Prozess muss die Ukraine jetzt gehen. Und deshalb halte ich das für einen Fehler, weil sie damit eine ukrainische Mitgliedschaft in der NATO ja letzten Endes auf die lange Bank schiebt. Ich glaube, ich meine, wir wissen ja, dass die Bundesrepublik Deutschland, die Niederlande und die USA, das waren die drei führenden Mächte, die gegen die Nennung eines konkreten Beitrittsdatums waren. Wobei man sagen muss, konkretes Beitrittsdatum, da ging es nur um den Satz nach Beendigung des Krieges. Also nicht sozusagen irgendwie 2025 oder sowas, sondern nach Beendigung des Krieges. Ich glaube, dass man sich die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine als einen Verhandlungschip für zukünftige Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland, die ja nicht nur von diesen beiden Staaten geführt werden, sondern da werden ja noch mehrere Staaten dran beteiligt sein, dass man sich den aufheben wollte, um gegebenenfalls in solchen Verhandlungen nochmal die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zum Thema zu machen und die Neutralität der Ukraine der Russischen Föderation anzubieten. Ich halte das deshalb für einen Fehler, weil diese NATO-Studie zur Erweiterung von 1997, die war richtig, wenn man jetzt über Länder wie Polen redet, Bulgarien oder Rumänien oder Albanien, weil die sind alle unter Friedensbedingungen in die NATO aufgenommen worden. Die Aufnahme der Ukraine in die NATO wäre jetzt aber ein Zeichen der zukünftigen Abschreckung der Russischen Föderation, nämlich den Versuch zu unternehmen, möglicherweise nach einer Regeneration seiner Landstreitkräfte erneut militärisch gegen die Ukraine vorzugehen, um mehr Territorium zu erobern.
Sagt der Politologe von der Bundeswehr-Uni und wie sieht das der Experte von der Rosa-Luxemburg-Stiftung?
Ich denke, die Frage ist zu eng gefasst, weil wir werden nach dem Ende dieses Krieges, das hoffentlich bald erfolgen wird und durch Verhandlungen herbeigeführt worden sein wird, darüber reden müssen, wie eine Friedens- und Sicherheitsordnung in Europa und eigentlich für die gesamte eurasische Landmasse aussehen kann. Und nach meinem Dafürhalten müssen wir eine Diskussion führen über eine neue Ostpolitik, die halt neu im doppelten Sinne ist, dass sie einmal eben zurückgeht auf entspannungspolitische Positionen, die es einmal gegeben hat, aber auch neu ist, insofern sie sich eben auch auf China erstreckt, weil ja große Teile auch der Aufkündigung von Rüstungskontrollen und Abrüstungsverträgen auch mit Blick auf China aufgekündigt worden sind von Russland und von den USA. Und in diese Richtung, denke ich, wird es gehen müssen. Und von daher ist diese Frage, ob Vilnius ein Scheitern war oder nicht oder eine falsche Entscheidung, ist, glaube ich, zu kurz.
Auf alle Fälle kann man davon ausgehen, dass sich Kiew auf wie immer geartete Verhandlungen, um diesen Krieg zu beenden, nur einlassen wird, wenn es dafür Sicherheitsgarantien für seine Integrität bekommt. Wie können die denn aussehen unterhalb der Schwelle der NATO-Mitgliedschaft?
Das ist ja genau die entscheidende Frage. Also eigentlich letzten Endes ist es ja so, gibt ja die Überlegung, die Ukraine nach dem Ende des Krieges konventionell so aufzurüsten, dass sie, ich sag's mal vereinfacht, das modernste Militär in dieser Region besitzt und damit die Russische Föderation konventionell abschreckt. Jetzt ist die Russische Föderation aber eine Nuklearmacht, die immer nuklear drohen kann. Das heißt, man müsste Sicherheitsgarantien haben eines Staates, der sagt, gegebenenfalls bin ich bereit, deine Befreiung unter Einsatz meiner eigenen Vernichtung zu riskieren. Das können nur die USA, das können gegebenenfalls Frankreich oder Großbritannien. Jetzt ist aber die Frage vor dem Hintergrund des Budapester Memorandums, in dem es zwar keine Sicherheitsgarantien gab von den USA und Großbritannien, aber Sicherheitszusagen, dass man 2014 nicht auf die russische Annexion der Krim und auf die Organisation des Aufstandes im Donbass reagiert hat, inwieweit die Ukraine diese Sicherheitsgarantien für glaubwürdig befindet. Und da hege ich halt meine Zweifel. Der Artikel 5 ist jetzt nun auch kein automatischer
Beistandsartikel der NATO.
Ja, ist auch kein automatisches Beistandsversprechen, ist aber in dem Sinne härter als eine bilaterale oder wenn es drei Staaten machen, Zusage, gegebenenfalls auch Nuklearwaffen zur Befreiung der Ukraine einzusetzen. Von daher glaube ich, dass diese Frage der Sicherheitsgarantien nicht zufriedenstellend für die Ukraine gelöst werden kann. Artikel 5 ist da das härteste, was es gibt. Und das wird ein ganz schwieriges Problem sein, weil die Ukraine letzten Endes, weil sie das Know-how hat, dazu ermutigt werden könnte, zu sagen, wir werden jetzt unsere eigenen Nuklearwaffen produzieren. Und das ist etwas, was sich keiner von uns wünschen sollte.
Ich halte diese Frage der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine für nicht so entscheidend, weil ich auch nicht sehe, dass Russland den Krieg begonnen hat wegen einer Bedrohung durch die NATO, sondern Russland ist eine nationalistische Diktatur. Die Frage ist für mich viel mehr, auch im Blick auf das, was nach diesem Krieg kommt, was wird die Ukraine werden für eine Staatsform? Wie werden sich andere osteuropäische Staaten entwickeln? Wie können wir den voranschreitenden Autokratismus politisch bekämpfen und die Demokratien stärken? Das ist für mich eine in meinen Augen sehr viel entscheidendere Frage als jetzt die Frage, wie das zukünftige Militärbündnis ausgeht. Und deswegen ist für mich entscheidend eine europäische Friedensordnung, in der gewährleistet wird und sehr viel stärker darauf geachtet wird, dass wir die freiheitliche Demokratie weiterentwickeln und verteidigen gegen die massiven Strömungen, den diktatorischen Autokratismus immer mehr zu implementieren.
Aber ist das nicht ein Widerspruch in sich? Also wenn man davon ausgeht, dass es nicht um legitime Sicherheitsinteressen durchaus geht, auf allen Seiten, also der osteuropäischen Staaten oder auch Russland, sondern wenn man sagt, es ist eine nationalistische Diktatur, deren Ziel letzten Endes die Absage an die Existenz der Ukraine beinhaltet, dann kann da ja nur Abschreckung, ein bisschen wie Herr Massala das skizziert hat, helfen. Und damit aber sind wir wiederum weit von der Friedensordnung entfernt, die Sie sich, glaube ich, vorstellen.
Nee, gar nicht so weit, weil wenn ich jetzt mal das betrachte, den europäischen Prozess bis 1990, war ja auch die Ostpolitik, die Friedenspolitik von Egon Bahr und Willy Brandt ja durchaus auch eingebettet in das militärische Bündnis und der militärische Rückhalt der USA. Also das sehe ich jetzt nicht als einen Gegensatz, sondern die Frage ist, was hat die Priorität?
Aber dazu gehörte auch quasi die Anerkennung von Einflusssphären, also Stichwort Kuba-Krise. Also ich glaube, es ist ein Problem, wenn man so eng geführt über eine Friedensordnung aus dem Blick nur der Ukraine schaut, weil tatsächlich die von Ihnen befürchtete der Autoritarismus, glaube ich, nicht unbedingt nur von außen kommt, sondern die Gefahr des Autoritarismus kommt auch von innen. Weil wenn, also die Ukraine, wenn sie in ein NATO-Bündnis aufgenommen würde oder mit militärischen Beistandsgarantien über die EU-Verträge, dann sind wir mitten in einer neuen Blockkonfrontation. Die geht aber in allen Ländern mit Militarismus, Nationalismus einher und dann bleiben halt von dem, was wir oder was auch soziale Demokraten ja an Zivilität, Liberalität, Sozialstaatlichkeit und Demokratie wertschätzen, bleibt dann in allen Ländern wenig übrig. Das heißt also, im Prinzip müsste man von der neuen Blockkonfrontation ausgehen, die zu verhindern, die Hauptaufgabe sozialistischer oder sozialdemokratischer Politik ist.
Was rechnen Sie sich dann für Erfolgschancen von Friedensinitiativen jenseits dieser beiden Blöcke aus? Also es gibt zum einen die Friedensinitiative der afrikanischen Staaten, es gibt aber auch die Friedensinitiative von Saudi-Arabien. Da wird am Wochenende in der Hauptstadt ein Friedenstreffen stattfinden. 40 Staaten sind dabei, die Russen sind nicht dabei. Eventuell sind die Chinesen dabei. Kann so eine Initiative etwas bewegen?
Also das ist auf jeden Fall die Hoffnung, dass sich da vielleicht etwas bewegt. Und ich halte es für wichtig, ja, dass viele Länder einbezogen werden in diesen Prozess. Und wir müssen lernen, dass viele Länder nun auch ein Maß an politischer Selbstständigkeit haben in der globalen Politik, die wir respektieren müssen. Das ist etwas, was wir im Augenblick noch nicht so tun. Ich finde es gut, dass Scholz da ja sehr drauf geachtet hat, in den letzten anderthalb Jahren diese Länder einzubeziehen. Aber wir müssen eben auch sehen, dass die Reputation, die westlichen Länder und die USA in diesen Ländern hat, ja, sehr begrenzt ist aufgrund der Vergangenheit.
Also wenn man davon ausgeht, dass von Anfang an feststand, dass der Krieg militärisch nicht gewonnen werden kann, sondern durch einen vermittelten Verhandlungsfrieden endet, dann muss man natürlich kritisieren oder kann man kritisieren, dass die Bundesregierung mit ihren Entscheidungen für Waffenlieferungen, die Aufstockung der Ostflanke mit der Zeitenwende und so weiter, sich eben doch sehr stark zum aktiven Kriegsteilnehmer gemacht hat. Und das, obwohl Deutschland ja trotz seiner Geschichte, auch des Vernichtungskriegs im Osten, in Russland ja durchaus einen guten Ruf gehabt hat und eine solche Rolle der Vermittlung hätte spielen können. Jetzt aber würde ich trotzdem die Forderung an die Bundesregierung stellen, diese Projekte aus Brasilien, aus Südafrika, auch aus China aufzugreifen und den Frieden herbeizuführen durch Verhandlungen, der ja ohnehin letztlich zeitgeschichtlich ansteht. Also wenn man sich anguckt, was für Geheimverhandlungen seitens der USA mit Russland, auch mit Lavrov selbst laufen, was in Saudi-Arabien passiert, ist die Wahrscheinlichkeit ja hoch, dass die USA bis Ende des Jahres die ukrainische Regierung dazu bringen werden, einem Teilfrieden zuzustimmen.
Wäre ein Kompromissfrieden eine Niederlage für die Ukraine, wenn dieser Kompromiss beispielsweise bedeuten würde, dass sie möglicherweise sagen, wir verzichten auf die NATO-Mitgliedschaft oder dass sie sagen, wir akzeptieren, dass die Krim nicht auf absehbare Zeit wieder ukrainisch sein wird. Also wie viel Kompromiss darf es sein, damit es weder für die eine Seite noch für die andere Seite als Niederlage empfunden wird, denn solche Frieden halten bekanntlich nicht.
Also zum einen, ja, es gibt diese zahlreichen Friedensinitiativen und das ist alles unterstützenswert. Das verkennt aber zwei Tatsachen. Das eine ist, dass Russland allen diesen Vermittlern bislang sozusagen ins Gesicht gespuckt hat. Also als die Südafrikaner in Kiew waren, hat Russland Kiew bombardieren lassen. Das zeigt jetzt nicht sonderlich sozusagen Kompromissbereitschaft für einen Verhandlungsfrieden. Sollte es zu Verhandlungen kommen, und es war immer meine These, dass unabhängig davon, wie diese Offensive ausgehen wird, ob sie sozusagen aus Perspektive der Ukraine erfolgreich sein wird oder ob sie scheitern wird, wir danach einen massiven Schub für Verhandlungen sehen werden. Aber es scheitert bislang zum einen immer daran, dass Moskau keinerlei Kompromissbereitschaft zeigt, was sozusagen die Frage der Territorien anbelangt. Und das Zweite ist, es werden diese Verhandlungen oder den Waffenstillstand nur dann geben, wenn zwei Akteure sich massiv engagieren. Und das sind die Vereinigten Staaten und die Chinesen. Da werden die Brasilianer nichts zu reden haben, die Südafrikaner nichts zu reden haben und die Saudis werden da auch nichts zu reden haben. Es wird sozusagen zwischen den USA und China erfolgen. Und ich gehe mal davon aus, diese Gespräche, die Antony Blinken mit seinem ehemaligen, er ist ja jetzt nicht mehr chinesischer Außenminister, Counterpart in Wien, glaube ich, vor ein paar Monaten hatte, da wird auch über diese Fragen geredet worden sein. Was ist ein Kompromissfrieden? Ein Kompromissfrieden kann natürlich nicht so aussehen, dass die Russische Föderation mit all ihren territorialen Forderungen nach Hause geht. Also das heißt, ja. Donbass, die drei annektierten Oblaste plus die Krim. Das ist aus der Perspektive der Ukraine natürlich ein totaler Verlust. Also muss sich auf der russischen Seite mit Blick auf Territorialität ganz was Entscheidendes ändern. Das Problem ist, dass wenn Sie sich die russische Verfassung anschauen, Gebiete, die zum russischen Territorium gehören, theoretisch zwar aus diesem entlassen werden können, praktisch aber das fast unmöglich ist. Also reden wir letzten Endes über die Frage Krim.
Man muss natürlich
Russland wird sich nicht mit all seinen Forderungen durchsetzen können, weil das ist letzten Endes dann eine totale Niederlage für die Ukraine, die möglicherweise innenpolitisch auch Folgen haben wird, die wir uns nicht vorstellen wollen.
Man muss aber natürlich auch zugeben, dass momentan auf der Seite der Ukraine die Verhandlungsbereitschaft nicht wesentlich größer zu sein scheint. Denn der 10-Punkte-Friedensplan, der von der Ukraine, namentlich vom Präsidenten Selenskyj, vorgelegt wurde, beinhaltet Punkte, von denen man auch von vornherein ausgehen kann, dass sie nicht akzeptabel sind. Zum Beispiel der vollständige Abzug aller russischen Truppen, Freilassung von Gefangenen und so weiter. Das kann man sich nur vorstellen. Aber ein Tribunal für Kriegsverbrechen, kaum vorstellbar.
Aber ich stimme an Masala da zu, dass die Ukraine in ihrer Integrität bei jedem Kompromiss bewahrt werden muss. Was mit der Krim wird, das ist sicherlich eine offene Frage. Aber es muss ja auch in den Verhandlungen eine große Rolle spielen, wenn es zu Verhandlungen kommt, wer hier der Aggressor war.
So, wenn wir jetzt sagen, wir wollen überlegen, haben versucht in dieser Stunde zu überlegen, wie man diesen Krieg zu Ende führen kann und haben schon festgestellt, militärisch wahrscheinlich zumindest schnell nicht. Verhandlungen sind im Moment nicht absehbar. Ließe sich denn der Verhandlungsbereitschaft steigern, namentlich auf Seiten von Russland, wenn man die weltweiten Sanktionen gegen Russland noch einmal deutlich steigern würde, eine Forderung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Bekämen Sanktionen eine beschleunigende Funktion im Kriegsende?
Nein, ich glaube nicht, weil Russland ist nicht international komplett isoliert. Und das heißt, Russland hat immer die Möglichkeit, bestimmte Sanktionen zu umgehen. Wir sehen, dass Sanktionen jetzt greifen langsam, aber letzten Endes werden Sanktionen nie schnell greifen, egal wie massiv sie werden. Und Russland hat halt die Möglichkeit, Sanktionen zu umgehen, weil sich halt nicht alle wichtigen Staaten auf diesem Globus diesen Sanktionen angeschlossen haben.
Und auch nicht alle wichtigen Unternehmen. Es gibt immer noch Milliardeneinkünfte, die Russland hat, aufgrund von internationalen Unternehmen, die dort tätig sind.
Ja, also sehe ich genauso. Und ich würde sagen, für uns jetzt in Deutschland ist noch etwas anderes ganz wichtig, dass wir hier alles tun, auch im Blick auf zukünftige Verhandlungen, dass der hiesige Autokratismus und Nationalismus nicht voranschreitet. Also ich halte das für ganz, ganz entscheidend, dass wir sehr viel klarer machen, dass zum Beispiel die AfD eine nationalistische Partei und deswegen eine Kriegspartei ist. Denn dem Nationalismus wohnt der Keim des Krieges inne. Das hat der Ukraine-Krieg gezeigt. Und deswegen können wir hier in Deutschland ganz viel gegen diesen Krieg tun.
Könnten wir in Deutschland, Herr Solti, auch mehr tun, indem wir, und sei es mit Naming und Shaming, einfach mal bekannt machen, welche großen deutschen Unternehmen, Rittersport, Heidelberg, Zement, Metro, 159 an der Zahl, sind es ungefähr, wohl noch weiterhin Geschäfte machen in Russland und Milliarden Steuern abführen und damit indirekt diesen Krieg mitbezahlen?
Also es ist sicherlich so, wenn man über Sanktionen reden will, da hat Herr Massala recht, dass es einmal die Möglichkeit der Umgehung gibt und der Prigozhin-Vorfall hat ja gezeigt, dass die russische Elite, auch das Militär, weitgehend geeint ist.
Und Chef der Wagner-Truppe, der so eine Art Aufstand gewagt hat
vor ein paar Wochen. Genau, dass eben die russische Oligarchie nicht bereit ist, jetzt die Putin-Machtklicke zu entmachten. Dann würde das aber eher noch bedeuten, man müsste die russische Machtklicke treffen. Dafür müsste man aber auch überhaupt erst wissen, welche Eigentumstitel die russischen Milliardäre hier im Westen besitzen. Dafür bräuchte es Transparenz und ein Transparenzregister aber für Immobilieneigentum beispielsweise jetzt in Berlin oder anderen Großstädten Europas wäre auch, glaube ich, nicht im Interesse der europäischen und amerikanischen Milliardäre. Von daher findet das nicht statt. Ich glaube aber, die Diskussion ist hinfällig, weil wir jetzt an einem ganz anderen Punkt sind. Der Krieg ist eben militärisch nicht zu gewinnen. Er wird vermutlich durch Verhandlungen enden. Die Frage ist, wann? Meinethalben würde er besser heute enden als morgen oder übermorgen. Dazu gehört eben dann auch, dass wir über Interessen reden müssen. Und Deutschland und Westeuropa haben ein großes Interesse, dass dieser Krieg so schnell endet. Herr Wolf, Sie haben gesagt, es geht um den Rechtspopulismus im Inneren. Da stimme ich Ihnen ja zu. Aber der Krieg selbst hat eben die Keime für den Aufschwung oder weiteren Aufschwung des Rechtspopulismus in Europa allein durch die Tatsache, dass eben der Krieg die Hauptursache für die Inflation ist und für die Probleme der Ernährungssouveränität im globalen Süden. Wenn ich den Gedanken noch kurz ausführen darf, dann ist es ja so, also ich sprach mit Freunden in Ägypten, die haben gesagt, dass während des arabischen Frühlings in Ägypten die Inflation bei 15% lag. Sie liegt jetzt bei 78%. Das ist der Hintergrund natürlich für die südafrikanische Initiative, weil es nämlich darum geht, diese Staaten vor dem drohenden Staatszerfall, wir haben die Situation in Niger, vor dem drohenden Staatszerfall zu retten. Weil was Staatszerfall bedeutet, ist natürlich auch klar. Mhm. Möglicherweise Militärinvasionen, dann Fluchtbewegungen, Menschen, die im Mittelmeer sterben und eben der Aufschwung der extremen Rechten in Europa, wie das nach 2015 der Fall war.
Am Schluss dieser Diskussion vielleicht von jedem von Ihnen noch in anderthalb Sätzen eine kurze Einschätzung. Müssen wir konstatieren, dass dieser Krieg so schrecklicher ist, so viel Schaden, wie er anrichtet, so viel Menschenleben, wie er kostet, so viel, wie er kaputt macht in der Ukraine, trotzdem nicht vor einem unmittelbaren Ende steht? Kein Frieden in Sicht?
Ja, es ist momentan kein Frieden in Sicht. Diese Gegenoffensive der Ukrainer wird bis in den Oktober hin laufen, bis sozusagen der Boden auf beiden Seiten keine weitflächigen Operationen mehr zulässt. Und erst danach werden wir ein klares Bild darüber haben, welche Möglichkeiten sich da ergeben. Momentan kein Frieden in Sicht.
Frieden ist immer in Sicht. Und das muss die treibende Kraft sein für die Politik. Weiter den Krieg als normalen Bestandteil jetzt der Politik anzusehen, das führt immer nur ins Verderben.
Ich denke, damit der Krieg enden kann, muss man den Frieden vorbereiten. Das muss jetzt laufen und da bin ich skeptisch, was Teile der westlichen Außenpolitik anbelangt.
Sagt am Ende dieser Diskussion der Experte für Sicherheits- und Friedenspolitik bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Inga Solti. Er diskutierte mit dem Politikwissenschaftler von der Bundeswehrhochschule Carlo Massala und dem Theologen Christian Wolf. Ihnen allen herzlichen Dank und Ihnen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Abend.
Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.